Wie kommt man eigentlich darauf, dass man Autismus haben könnte? Und wie bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich Autistin sein könnte, obwohl ich gar nicht diesem klassischen Autismus-Stereotyp entspreche, den man so im Kopf hat? Ich kann Leuten in die Augen gucken, ich wirke für Außenstehende ganz normal und auch mein Lebenslauf ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh ja, da, also da kann man den Autismus direkt raus erkennen. Trotzdem bin ich Autistin mit ADHS und kam da so ein bisschen auf Umwegen zu. Ich hatte euch bei Instagram mal gefragt, welches Thema euch für die nächste Folge am meisten interessieren würde und die meisten von euch tatsächlich mit einem relativ großen Abstand haben dafür abgestimmt, dass ich mal darüber spreche, wie es eigentlich bei mir war, also wie ich darauf gekommen bin, dass ich Autismus haben könnte und das mal so ein bisschen erzähle. Und ja, es gibt natürlich nicht den einen Weg, ne? Das ist super individuell, das kann bei jedem komplett unterschiedlich aussehen. Aber deswegen dachte ich, nutzen wir doch hier mal die dritte Folge und sprechen mal darüber, wie das bei mir war. Ich erzähle euch mal ein bisschen meine Geschichte und ja, vielleicht hilft es ja auch dem oder der ein oder anderen von euch. Genau, und zwar bin ich nicht eines Morgens aufgewacht oder habe irgendwie einen TikTok gesehen und mir gedacht, ja, ich bin auf jeden Fall Autistin, das ist es. Ich hatte zuerst tatsächlich auch die ADHS-Diagnose. Also noch bevor ich überhaupt jemals auf den Gedanken von Autismus kam, wurde ADHS diagnostiziert, weil ich mich da in sehr vielen Kriterien wiedergefunden habe und das auch wirklich über Monate hinweg so verfolgt habe und gesammelt habe. Und dann habe ich irgendwann eine ADHS-Diagnostik gemacht und die hat mir auch unglaublich weitergeholfen. Ich habe mich in ganz vielen Dingen wiedererkannt. Auch der Psychiater, bei dem ich damals für diese Diagnostik war, hat auch total viel erklärt und das war sehr hilfreich und ja, hat eben für mich schon viel erklärt, warum ich so bin oder so handel, wie ich handel in Teilen. Es hat aber nicht alles erklärt. Also früher dachten wir immer, ja okay, vielleicht habe ich ADS, ne? Vielleicht kennt ihr das noch von früher, da gab es ja noch diese Unterteilung ADHS und ADS und ADS war dann dieser sehr, sehr ruhige Typ, wobei man auch dazu sagen muss, dass ADHS bei Frauen ja auch tatsächlich ganz lange irgendwie gar kein Thema war und ja, bei Frauen meistens so kategorisch übersehen wurde. Also es hat ja erst in den letzten Jahren zugenommen, dass da auch mehr drüber gesprochen wird, mehr drüber aufgeklärt wird und da so ein bisschen sensibilisiert wird. Und ja, jedenfalls dachten wir damals, also meine Eltern auch schon, ja, das ADS würde passen, aber dann haben wir es halt auch nicht weiter verfolgt, weil auch dann der Kinderarzt meinte, nee, ach Quatsch, das Kind ist auch ganz normal, wie das halt früher so war. Genau, dann habe ich vor ungefähr knapp anderthalb Jahren die ADHS-Diagnose bekommen. Es waren aber immer noch Sachen offen, die sich durch ADHS nicht so gut erklären ließen. Und es ist ja auch so, wenn du ADHS und Autismus hast, dann sieht das Gesamtbild anders aus, als wenn du zum Beispiel nur Autismus hast. Weil ADHS und Autismus sich gegenseitig so ein bisschen überschneiden, sich auch gegenseitig quasi ja, maskieren können und einfach dafür sorgen, dass das Gesamtbild anders aussieht. Aber zu der Zeit wusste ich das natürlich alles noch nicht. Es gab halt früher so ein paar Anzeichen, zum Beispiel in Gruppen ist es mir immer so ein bisschen schwerer gefallen, also mit mehreren Leuten gleichzeitig. Mir fiel das immer leichter, mit nur einer Person zeitgleich irgendwie Zeit zu verbringen oder zu reden. Und ich war immer gut in Dingen, die man so intensiv vorbereiten konnte, zum Beispiel Vorstellungsgespräche, wo man wusste, okay, da kommen die und die Fragen, ich bereite mich darauf vor und dann performe ich das quasi einfach. Aber wenn es so um Situationen ging, wo man schnell oder intuitiv reagieren musste, dann ist mir das tendenziell schwerer gefallen, also deutlich schwerer. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie eine Kollegin weint, dann ist es oft so, dass ich total mitfühle, aber das nicht direkt in so eine Handlung übersetzen kann. Also nicht immer so zuverlässig. Weil dann in meinem Kopf so viele Prozesse gleichzeitig ablaufen, das ist so ein bisschen wie eine Metaebene. Ich sehe, die Person weint. Ich denke, okay, ihr geht's schlecht. Ich muss sie irgendwie trösten. Ich muss irgendwie für sie da sein. Zeitgleich frage ich mich dann, okay, aber wenn ich sie jetzt umarme, wäre ihr das vielleicht zu nah? Wäre das irgendwie übergriffig? Würde sie das vielleicht gar nicht wollen? Möchte sie, dass ich das jetzt irgendwie anspreche? Sollte ich irgendwie was sagen? Oder ist sie vielleicht jemand, die sich dann tendenziell eher so zurückziehen möchte und eigentlich gerne alleine sein möchte? Das ist so, als würde mein Kopf gleichzeitig so viele Dinge abwägen und analysieren, um zu dem Ergebnis zu kommen. Welche Handlung sollte ich jetzt daraus ableiten, dass ich nicht schnell genug handeln kann? Also während jemand anders schon dreimal die Person in den Arm genommen hätte, stehe ich dann da und bin erstmal unsicher, weil ich quasi nicht weiß, welche Handlung ist jetzt in dieser konkreten Situation die passende. Es ist immer schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, das würde es am ehesten treffen. Oder auch, ich hatte mal die Situation, wir standen zu dritt draußen und der Boden war so ein bisschen rutschig und dann kam ein Kind mit dem Fahrrad, ist vorbeigefahren und ist ausgerutscht auf dem nassen Boden. Und das Kind lag am Boden und hat geweint. Also klar, so intuitiv würde man ja irgendwie hinlaufen und dann das Kind vielleicht trösten oder ne, irgendwie fragen, geht's dir gut? Aber diese intuitive Handlung läuft bei mir quasi nicht automatisiert ab. Ich stehe dann quasi da und denke mir, oh Gott, das Kind ist hingefallen, das Kind weint. Okay, das Kind weint, das bedeutet, dem Kind geht's irgendwie schlecht, das hat sich vielleicht wehgetan. Das heißt, man müsste jetzt irgendwie dem Kind helfen. Aber wie konkret? Also das klingt total bescheuert wahrscheinlich, wenn man das so von außen hört. Aber das ist so, man kann total viel fühlen und denken, oh Gott, das arme Kind, ich muss irgendwas machen. Aber es ist dann schwer, diese Emotion in eine Handlung zu übersetzen, beziehungsweise in die richtige Handlung zu übersetzen. Und das ist zum Beispiel so ein autistisches Ding, was du von außen ja gar nicht wirklich siehst, weil du siehst mir ja nichts von dem an, was in meinem Kopf passiert. Ich bin auch früher schon oft nach der Schule schlafen gegangen, weil ich einfach so erschöpft war, einfach nur von dem Schultag. Ich hatte auch oft Schwierigkeiten, bei vielen Menschen oder bei Gruppen irgendwie Anschluss zu finden. Ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt wie so ein Alien, auch wenn ich mich grundsätzlich mit den Menschen verstanden habe, hatte ich halt selten das Gefühl, dass wir so wirklich auf einer Wellenlänge sind. Ich hatte auch sensorische Themen, von denen ich absolut keinen Plan hatte, dass das Sensorik-Themen sind, weil ich nicht mal das Wort kannte. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, hätte ich in einen Pullover eher ein Loch geschnitten, als den Pullover mit dem Etikett zu tragen, weil sich selbst so kleine Reize wie zum Beispiel das Kratzen eines Etiketts so unerträglich anfühlen, dass ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann. Also ich kann das nicht ausblenden, weil mein Gehirn das nicht rausfiltert. Was dabei, glaube ich, so wichtig zu sagen ist, ist, das sind nicht unbedingt Sachen, die exklusiv autistisch sind, wo man sagt, also eine neurotypische Person kann das nicht kennen. Doch die meisten Sachen, also nicht alle, aber einige Sachen kennen neurotypische Menschen auch, zum Beispiel auch gerade so sensorische Sachen. Der Unterschied ist dann immer die Ausprägung. Also autistische Menschen nehmen das so intensiv wahr, dass es wirklich zur Belastung werden kann, während neurotypische Menschen das als störend empfinden, aber nicht sagen, oh Gott, das, keine Ahnung, hält mich jetzt total davon ab, irgendwie andere Sachen zu machen, ich kann das gar nicht ausblenden. Man sagt ja auch, kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten. Also das heißt, du musst nicht jede Erfahrung von einer anderen autistischen Person nachempfinden können und denken so, ja, das ist bei mir genauso, weil Autismus eben auch ein Spektrum ist und das sehr individuell ist und auch so diese einzelnen Puzzleteile, die ich gerade genannt habe, die habe ich damals noch gar nicht irgendwie als Puzzleteile für Autismus gesehen. Also für mich war das einfach Alltag. Auf jeden Fall hatte ich dann so über Jahre hinweg permanent das Gefühl, dass das Leben irgendwie sehr anstrengend ist. Also nicht anstrengend im Sinne von, das zieht mich runter oder mir fehlt der Antrieb, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin von Sachen wahnsinnig schnell erschöpft. Ich konnte mir das aber nicht erklären, weil immer wenn irgendwas beim Arzt gecheckt wurde, waren die Werte alle bestens, es wurde nie irgendwas gefunden und es gab irgendwie keine Erklärung. Das wurde aber auch mit der Zeit dann immer schlimmer. Ich wusste aber ehrlich gesagt auch nicht, was ich dagegen machen soll, weil ich dachte, naja, ich muss ja irgendwie meinen Alltag bewältigen. Also das ist ja alternativlos. Und was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, ich hatte ja auch keinen Vergleich, wie sich der Alltag für andere Menschen anfühlt. Deshalb dachte ich lange, ja, vielleicht empfinden die anderen das ja auch einfach als gleich anstrengend und können nur besser damit umgehen. Also vielleicht ist das normal. Du hast ja auch irgendwie Verantwortung, Verpflichtungen und eben deinen Alltag. Also zu merken, okay, ich bin irgendwie an der Belastungsgrenze, ist so die eine Sache. Aber sich dann wirklich in der Lage zu fühlen, das zu ändern und auch konkret zu wissen, wie ändere ich das jetzt, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache. Weil du kannst ja nicht plötzlich von heute auf morgen sagen, ja, das ist mir jetzt alles zu viel, ich lasse jetzt alles komplett liegen, ich kümmere mich um gar nichts mehr, weil ich brauche das gerade irgendwie. Das Leben hält ja nicht an, nur weil du sagst, ich müsste jetzt mal irgendwie ein paar Wochen durchatmen. Also theoretisch kannst du es vielleicht schon, aber der Preis dafür ist ja absurd hoch, weil eben diese Verpflichtungen und der Alltag nicht plötzlich verschwinden. Bei mir gab es irgendwann so einen random Dienstag und ich weiß noch, ich hatte auch noch einen Call mit einer Kundin und irgendwie ging es mir aber den ganzen Abend schon extrem schlecht. Also ich wollte irgendwann schlafen gehen, aber ich konnte nicht schlafen. Ich konnte fast die ganze Nacht nicht schlafen und mir tat auch irgendwie alles weh und ich habe irgendwann geheult, weil ich nervlich so am Ende war und weil mir alles weh tat und ich einfach nicht mehr konnte. Und dann dachte ich mir am Mittwochmorgen, ich schaffe gar nichts mehr. Ich dachte, ich kann nicht zur Arbeit gehen, ich schaffe das nicht. Ich bin gefühlt so halb in Trance einfach zum Arzt gefahren und habe gesagt, ich kann nicht mehr, sie müssen mich krank schreiben. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich immer noch, ja, das ist einfach nur gerade so akut stressig, das ist einfach nur eine Phase, ich brauche vielleicht mal 2 oder 3 Wochen Zeit und dann ist es wieder besser. Also ich hatte überhaupt keine Vorstellung von dem eigentlichen Ausmaß. Aber für mich hat sich das so angefühlt, als hätten Menschen um mich herum so einen Akku von 100% und ich hatte regulär so 40%, einfach als Dauerzustand. Und plötzlich sind diese 40% komplett eingebrochen und es sind nur noch irgendwie 2% übergeblieben. Was dann anfing, war natürlich so die Suche nach Antworten. Also der allererste Verdacht war natürlich, ja, Burnout, so relativ klassisch, zu viel Stress im Job, kam nicht mehr klar, dann Zusammenbruch, ne? Aber das passte nie so wirklich. Also man muss dazu sagen, Burnout ist auch keine Diagnose, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Depression oder körperliche Erkrankungen, die dann wirklich diese Kennziffer haben, zum Beispiel im ICD-10 oder 11. Burnout hat nur diese Z-Kennziffer, also so ein Z-Kürzel, ich weiß nicht, wie man es genau nennt, aber ist auf jeden Fall keine eigenständige Diagnose. Also bei einem klassischen Burnout ist so dieser Ausgangspunkt laut Definition chronischer Arbeitsstress. Da sagt zum Beispiel die Definition, dass besonders charakteristisch ist, dass eine Veränderung der Beziehung zur Arbeit erfolgt. Also Erschöpfung und Distanz oder Zynismus oder zusätzlich das Gefühl von so nachlassender Wirksamkeit. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass ein Burnout häufig mit einem verminderten Antrieb einhergeht. Und oft, nicht immer, ist es so, dass es auch zusätzlich mit einer depressiven Symptomatik einhergeht. Jetzt hatte ich aber weder das Gefühl, dass mein Job diesen Zustand ausgelöst hat, noch hatte ich Antriebslosigkeit oder eine depressive Symptomatik. Mir wurde dann gesagt, zum Beispiel von Ärztinnen und Ärzten, ja, sie müssen einfach mehr unter Menschen gehen, mehr unternehmen, machen sie mehr von den Dingen, die ihnen gut tun und die ihnen Energie geben. Das ist ganz wichtig. Nur gab es diese Dinge nicht, weil selbst wenn ich Dinge gemacht habe, die ich absolut liebe, hat mich das körperlich völlig auseinandergenommen. Ich musste mich tagelang davon erholen, ich hatte Schmerzen und durch Reize hatte ich irgendwie so eine seltsame Form von Nervenzusammenbruch, die ich nicht einordnen konnte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Therapeutin, die sich allerdings mit Neurodivergenz gar nicht auskannte, also weder mit ADHS noch mit Autismus. Und ich hatte zuvor keine Diagnosen, also wenn ich eine Therapie gemacht habe, dann lief das immer über eine Anpassungsstörung. Also ich habe diese Therapie ursprünglich damals angefangen, weil ich mich selber besser verstehen wollte. Ich glaube, gerade wenn du autistisch bist oder auch ADHS hast, dann erlebst du ja viele Situationen, wo du merkst, irgendwie nehme ich diese Situation anders wahr als andere Menschen. Also irgendwie können die anderen damit anders oder besser umgehen als ich. Und weil ich mich selber immer schon besser verstehen wollte, dachte ich, ich mache einfach mal Therapie, das hilft mir bestimmt. Ich bin übrigens auch immer noch eine große Befürworterin von Therapie, weil ich finde, das ist total hilfreich, wenn man so seine eigenen Muster erkennt, weil nur dann kann man sie ja auch aktiv beeinflussen oder irgendwie umlernen. Also man braucht ja erstmal dieses Bewusstsein von, was sind eigentlich meine Muster und wie handle ich, wann und warum handle ich so. Allerdings würde ich auch sagen, dass die passende Therapeutin ziemlich entscheidend ist. Als ich meine damalige Therapeutin früher auf ADHS angesprochen habe, sagte sie, das könnte ich nicht haben, weil Leute mit ADHS würden ja nie pünktlich kommen, die würden nie pünktlich ihre Rechnung bezahlen und die können auch nicht stillsitzen. Und ich habe das erstmal geglaubt. Ich dachte, naja, wenn sie sich so sicher ist, dass ich kein ADHS haben kann, dann habe ich bestimmt auch kein ADHS. Ich habe ein Jahr später, weil mich das Thema nicht losgelassen hat und ich mich so sehr darin wiedererkannt habe, immer wieder eine Diagnostik bei einem Psychiater gemacht, der sich wirklich darauf spezialisiert hatte. Und ich glaube, ich habe mich selten in meinem Leben so verstanden gefühlt. Also der hat auch wahnsinnig viel erklärt, der hat nachgefragt, hat sich Zeit genommen und gefühlt habe ich alleine durch diesen Diagnostiktermin schon voll viel über mich selber dazugelernt. Er hat dann auch völlig ohne Zweifel diese Diagnose gestellt, also eben ADHS mit dem vorwiegend unaufmerksamen Typ. Also das, was man früher mal als ADS betitelt hätte. Aber wie ich ja am Anfang schon kurz gesagt habe, hat das irgendwie nicht alles erklärt. Also da waren immer noch Sachen, wo ich dachte, das kann ich irgendwie nicht durch ADHS erklären und das kann ich aber irgendwie auch nicht durch anderes erklären. Ich wusste nicht, wodurch. Ich habe dann sehr, sehr viel recherchiert, weil ich natürlich parallel auch immer noch versucht habe rauszufinden, was denn eigentlich aktuell mit mir los ist. Weil ich war ja immer noch, naja, zusammengebrochen, wenn man so will. Und ich bin dabei immer wieder über die Symptomatik eines autistischen Burnouts gestolpert. Also ich habe mich in dieser Symptomatik extrem wiedergefunden, was mich aber irritiert hat, weil ich dachte, ich kann ja kein autistisches Burnout haben, wenn ich keinen Autismus habe. Beim autistischen Burnout ist es so, das ist noch nicht extrem gut erforscht. Also die Forschung ist noch relativ jung, aber man geht so davon aus, dass es sich zum Beispiel zeigt durch. Zum Beispiel eine tiefe Erschöpfung, die so ausgeprägt ist, dass sie auch durch Wochenenden oder Urlaube über Monate hinweg nicht mehr ausgeglichen werden kann. Und die Erschöpfung ist sowohl körperlich als auch geistig, als auch emotional, als auch sozial. Das hat dann so zur Folge, dass selbst ganz alltägliche Dinge schwer zu bewältigen sein können. Hat aber eben nichts mit Antriebslosigkeit zu tun, sondern wirklich mit dieser tiefgreifenden Erschöpfung. Damit einhergeht auch so eine reduzierte Belastbarkeit. Das heißt, so diese Schwelle, ab wann etwas als zu viel empfunden wird, sinkt ganz, ganz extrem nach unten. Auch wieder das Thema Sensorik ist hier relevant. Also es kommt zu so einer stärkeren sensorischen Empfindlichkeit. Das heißt, Geräusche, Licht, Gerüche, Berührungen, Menschenmengen und so weiter können stärker stören oder sogar schmerzhaft bzw. total überwältigend werden. Und wenn man sich diesen Reizen dann trotzdem aussetzt, dann kommt es sehr schnell zu einer Überstimulation. Das ist tatsächlich auch nicht irgendwie psychisch, von wegen man steigert sich da rein, sondern das ist wirklich mit dem Nervensystem verknüpft. Also das Nervensystem ist so überreizt und so an der Belastungsgrenze bzw. über der Belastungsgrenze, dass es durch Reize dann schnell zu autistischen Meltdowns oder Shutdowns kommen kann. Und gerade so diese Meltdowns haben für mich persönlich meine ominösen Nervenzusammenbrüche erklärt, die ich mir zu dem Zeitpunkt nicht erklären konnte, weil ich weder wusste, was das ist, noch warum ich das habe. Und plötzlich hat es Sinn ergeben. Was auch typisch ist, sind die exekutiven Funktionen. Kennt man ja vielleicht schon so ein bisschen von ADHS den Begriff, ne? Also diese exekutiven Funktionen brauchen wir ja, um Dinge anfangen zu können, um zu planen, um Entscheidungen treffen zu können. Und diese exekutiven Funktionen brechen deutlich stärker bis extrem stark ein. Das heißt, dieses Anfangen, Planen oder Entscheiden fällt immer schwerer. Auch diese soziale Kapazität, die man vorher mal hatte, sinkt extrem. Das heißt, wenn wir dann rausgehen unter Menschen, dann kann sich der Zustand erheblich verschlimmern. Und gerade das ist eben auch ein wichtiger Unterschied, weil bei einer depressiven Symptomatik zum Beispiel kann es ja unglaublich hilfreich sein, sich mit Menschen zu treffen, rauszugehen, unter Leute zu kommen und dadurch vielleicht auch so ein bisschen wieder abgelenkt zu werden oder auch wieder Energie tanken zu können. Beim autistischen Burnout ist es eben genau umgekehrt. Also ganz vereinfacht gesagt. Das liegt auch nicht daran, dass es dann irgendwie die falschen Menschen sind oder dass die Menschen einem zu viel Energie ziehen, sondern es ist wirklich einfach so, dass alleine dieser soziale Austausch so viel Energie frisst und die Energie dafür eben einfach nicht mehr da ist. Das ist auf jeden Fall auch was sich so über die Monate wieder erholen kann. Also bei mir zum Beispiel war es am Anfang so, dass ich ganz große Schwierigkeiten hatte, so mit sozialen Kapazitäten, weil die einfach gar nicht mehr vorhanden waren und alles einfach nur noch komplett überwältigend und anstrengend war. Und mittlerweile ist es eben nicht mehr so, nur dass ich halt noch schauen muss, in welchem Umfang quasi, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, oh, dann gehe ich jetzt mal 7-mal die Woche Kaffee trinken, weil das wird meine soziale Batterie dann leider auch nicht aushalten. Auch wenn ich mich sonst darüber freuen würde, weil ich sonst eigentlich gerne Kaffee trinken gehe. Naja, auf jeden Fall. Was noch hinzukommt, ist, dass Masking schwieriger wird oder sogar unmöglich. Und das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz spannender Punkt, weil Masking ja auch gewissermaßen so eine Kompensationsleistung ist. Also wir kompensieren die autistischen Merkmale. Und das kann eben dazu führen, dass wenn keine Energie mehr bleibt für das Masking, weil das ja wirklich mit einem unfassbaren Energieaufwand einhergeht und diese Energie in dem autistischen Burnout einfach fehlt, dann zeigen sich plötzlich die autistischen Merkmale, die man vorher gar nicht gesehen hat, weil die so erfolgreich kompensiert wurden. Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist halt dazu zu sagen, dass man immer schauen muss, was innerlich dahinter steckt, weil gerade nach außen kann das super ähnlich aussehen wie zum Beispiel eine depressive Symptomatik. Also, ne, man sieht, okay, die Person zieht sich zurück und die kann kleine Aufgaben nicht mehr bewältigen, zum Beispiel. Aber was dabei innerlich passiert, unterscheidet sich eben ganz grundlegend von zum Beispiel einer Depression. Weil der Punkt gar nicht ist, dass man sagt, oh, ich kann für nichts mehr Freude empfinden, ich sehe keinen Sinn mehr darin, ich habe gar keinen Antrieb anzufangen. Sondern es ist im Prinzip so, als hätte man einen Akku, sagen wir mal, der hat dann am Ende vielleicht noch 5%. 5% von 100 und ich möchte eigentlich ganz, ganz viele Dinge machen. Vor allem möchte ich gerne Dinge machen, die ich liebe. Vielleicht möchte ich irgendwie meinem Spezialinteresse nachgehen. Vielleicht möchte ich etwas Kreatives machen, weil ich weiß, dass mir das gerade auf einer emotionalen Ebene unglaublich viel zurückgibt. Und ich kann auch damit anfangen, im besten Fall, aber merke nach kürzester Zeit, dass meine Energie nicht reicht, um weiterzumachen. Das ist so ein bisschen so, man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn du jetzt eine Grippe hast oder du hattest eine Grippe, du lagst irgendwie 2 Wochen flach und dann wirst du wieder fit, theoretisch. Du hast dann keine akuten Krankheitssymptome mehr, aber du fühlst dich noch extrem schwach. Und du denkst dir, ich würde so gerne Sport machen. Ich habe so Lust auf Sport. Und dann ziehst du dir Sportklamotten an und willst irgendwie so ein Workout anmachen. Fängst auch damit an, machst das 1 Minute und merkst, ich kann nicht mehr atmen. Wenn ich jetzt weitermache, dann klappe ich hier zusammen. Und so in etwa ist das. Weil wenn du keinen Antrieb hättest, dann würdest du sagen, nee, Sport, ich habe gar keine Lust, ich will gar nicht, ich fange gar nicht an. Aber wenn du diesen Antrieb hast und einfach nur die Energie nicht, dann willst du anfangen und du fängst vielleicht sogar an, weil es dir auch schwerfällt zu akzeptieren, dass es gerade nicht geht, aber hältst es eben nicht durch. Ich glaube, so in etwa würde ich aus meiner persönlichen Perspektive das beschreiben. Jedenfalls hat mich diese Frage nicht losgelassen, ob das wirklich Autismus sein könnte. Und dann habe ich die Diagnosekriterien für Autismus recherchiert und wirklich alles an Wissen und Erfahrungsberichten aufgesaugt, weil ich selber auch so unsicher war, ob ich wirklich Autismus haben könnte. Weil das Bild, was ich selber von Autismus im Kopf hatte, war auch ein ganz anderes und war halt auch sehr, sehr geprägt von dem männlichen Stereotyp. Weil ich wusste nicht mal, dass es bei Frauen so anders aussehen kann. Ich habe noch nie in meinem Leben davon gehört. Und dann habe ich so diese klassischen Kriterien gelesen und dachte auch echt lange, nee, also das kann ich nicht haben, das passt ja gar nicht. Ich habe dann über Wochen hinweg mir so Word-Dokumente angelegt und unter den jeweiligen DSM-5-Kriterien alles gesammelt, was für mich irgendwie gepasst hat. Ich habe das aufgeschlüsselt, einmal für die Kindheit, weil das ja die Voraussetzung für Autismus ist, dass es eben seit der Kindheit vorlag. Und ich habe versucht herauszufinden, lag das seit der Kindheit vor? Ich habe meine Mama gefragt, die musste auch später für die Diagnostik auch einige Sachen ausfüllen, weil die Autismusdiagnostik tatsächlich auch sehr umfangreich ist. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute denken, keine Ahnung, ADHS und Autismus sind jetzt so Trends und die Diagnose bekommst du dann irgendwie hinterhergeworfen. Aber das ist tatsächlich gar nicht so. Also gerade die Autismusdiagnostik ist echt umfangreich. Das sind in der Regel 3 Termine, von denen mindestens einer auch persönlich stattfinden muss. Du hast auch eine Vielzahl an Fragebögen, die du ausfüllst und auch Familienmitglieder oder Menschen, die dich schon lange kennen oder dich aktuell kennen, werden damit einbezogen. Also das ist wirklich nicht mal ebenso. Jedenfalls habe ich mir auch so von der KI erklären lassen, was die jeweiligen Diagnosekriterien eigentlich meinen, was sie bedeuten, weil das zum Teil auch einfach sehr abstrakt ist und diese abstrakten Formulierungen dann dazu führen, dass man sich nicht wiedererkennt. Man denkt dann irgendwie, starre Routinen, nee, also ich mache doch nicht jeden Tag genau das Gleiche. Ist das wirklich so? Oder auch Sensorik. Ich dachte, ich habe keine sensorischen Themen. Dabei wusste ich einfach nicht, was das ist. Ich wusste einfach nicht, was Sensorik eigentlich ist und was darunter fällt. Und als ich mich dann wirklich mal intensiv damit beschäftigt habe und auch Erfahrungsberichte gelesen habe von anderen autistischen Menschen, sind mir dann plötzlich doch ganz viele Dinge eingefallen. Also ich habe bestimmt 3 Monate damit verbracht, wirklich diese Dinge zu sammeln und die den Diagnosekriterien zuzuordnen, um für mich selber erstmal ein Bild zu bekommen, könnte das wirklich passen oder bin ich da in eine ganz falsche Richtung unterwegs. Ich war allerdings parallel dazu auch bei Ärzten, um eben auch so somatische Erkrankungen abklären zu lassen, weil bei mir persönlich ist es eben so, dass es ein Zusammenspiel ist aus chronischen Erkrankungen und Autismus. Wobei es sogar auch echt schwer ist zu differenzieren, was ist jetzt Autismus und was sind chronische Erkrankungen. Aber genau dafür ist ja auch die Kindheit so relevant, weil du kannst ja keine Autismusdiagnose bekommen, wenn es nicht schon in der Kindheit vorlag. Weil du kannst nicht im Laufe deines Lebens Autismus entwickeln. Also man muss es nicht immer schon damals als Autismus eingeordnet haben. Es muss auch absolut nicht sein, dass es in der Kindheit erkannt wurde. Das ist ja meistens so der Punkt, dass es in der Kindheit nicht erkannt wurde. Aber die Symptome müssen in der Kindheit schon da gewesen sein. Also beziehungsweise die Kriterien müssen schon erfüllt worden sein. Und das ist ja auch das, wo dann die entsprechende Diagnostikerin oder der Diagnostiker sich eben auch viel Zeit nimmt, um das entsprechend einzuordnen. Auf jeden Fall habe ich dann damals meine Therapeutin darauf angesprochen, bezüglich des Autismus. Und ich wusste zwar, dass sie sich mit Neurodivergenz nicht auskennt, aber ich dachte, wenn ich ihr so davon erzähle und es mit ihr teile, vielleicht können wir uns gemeinsam Gedanken machen und können irgendwie gemeinsam ein bisschen sammeln und habe ihr auch explizit gesagt, dass ich gerne eine Diagnostik machen möchte für Autismus, eben bei einer Fachperson, die sich explizit damit auskennt, weil ich ja auch wusste, dass meine Therapeutin sich nicht damit auskennt und sie das ja auch selber schon so kommuniziert hatte in der Vergangenheit. Und ich weiß noch, dass ich ihr das so im Detail versucht habe zu erklären und sie das nicht mal im Ansatz ernst genommen hat. Also sie hat damals zu mir gesagt, sie steigern sich da rein, weil sie verzweifelt sind. Sie hat gesagt, dass es das ICD-11 eigentlich gar nicht gibt. Und man auch nicht weiß, ob das wirklich irgendwann kommen würde und man ausschließlich nach ICD-10 gehen darf und dass Autismus kein Spektrum sei und dass Autisten ja auch alle komisch laufen. Und dass, wenn es mir um eine Diagnose ginge, wir ja eine Diagnostik für Persönlichkeitsstörungen machen könnten. Und das hat damals mein Vertrauen in diese Therapeutin, die mich ja auch eigentlich schon eine Zeit lang kannte, so sehr erschüttert, dass ich die Therapie an der Stelle beendet habe und mir eine neue Therapeutin gesucht habe. Ich bin rückblickend eigentlich sehr dankbar, weil ich dadurch eine Therapeutin finden konnte, die sich wirklich, wirklich gut mit Neurodivergenz auskennt und mich, ja, ohne Missverständnisse total versteht und mit der ich super offen reden kann. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Und trotzdem hätte ich mir gerade in der Situation gewünscht, dass eine Therapeutin nicht so reagiert. Was ich aber eigentlich noch schlimmer finde als nur mein Erlebnis, ist, wie oft ich dann auch noch ähnliche Erfahrungsberichte gelesen habe. Also gerade im Austausch auf Social Media, wie oft Frauen unter Posts kommentieren und ihre Geschichte teilen oder mir auch sogar geschrieben haben und Ähnliches erlebt haben und auch überhaupt nicht ernst genommen wurden, denen die Wahrnehmung abgesprochen wurde, die einfach wieder rausgeschmissen wurden. Das finde ich so krass. Also ich sehe sogar zum Teil Content von Fachpersonen, also wirklich von selber Psychotherapeutinnen, die Content darüber machen, wie oft sie das erleben, dass Patientinnen in ihre Praxis kommen und sagen, mir wurde, keine Ahnung, Autismus oder ADHS oder mein Verdacht oder meine Wahrnehmung oder alles abgesprochen. Stattdessen wurde mir XY diagnostiziert. Und was ich persönlich an der Stelle so gefährlich finde, ist, wenn du eine Diagnostik machst als Fachperson, dann machst du ja immer auch eine Differentialdiagnostik, weil natürlich muss es nicht Autismus sein, das muss auch nicht ADHS sein. Aber eine Differentialdiagnostik soll ja sicherstellen, dass die richtige Diagnose am Ende gestellt werden kann. Du kannst ja aber als Fachperson nur zwischen A und B differenzieren, wenn du beide kennst. Es gibt ja zum Beispiel Überschneidungen zwischen ADHS oder Autismus, auch mit einer KPTBS oder auch mit Borderline. Und es ist ja auch nicht zwangsläufig immer das eine oder das andere. Du kannst theoretisch auch mehrere Diagnosen haben und du kannst auch Komorbiditäten haben, zum Beispiel wenn du Autismus hast und eine Depression. Das ist absolut möglich und glaube nicht mal besonders selten. Aber da kenne ich die Statistiken nicht, deswegen keine Gewähr für diese Aussage. Aber du kannst ja nicht als Fachperson sagen, ich möchte eine Diagnostik machen und rausfinden, ob sie Autismus oder, keine Ahnung, eine KPTBS oder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben. Aber mit Autismus kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Und gerade bei zum Beispiel den dreien ist es ja so, dass manche Merkmale nach außen hin erstmal so ähnlich aussehen. Das heißt, du brauchst zwangsläufig eine Fachperson, die differenziert. Seit wann besteht die Symptomatik? Wie sah die früher aus? Wie hat die sich entwickelt? Welche inneren Prozesse gehen damit einher? Was ist der Auslöser für die Symptomatik und wie ist das innere Erleben? Warum verhält die Person sich in der konkreten Situation so, wie sie sich verhält? Also mal ganz vereinfacht ausgedrückt, weil nur wenn du bei diesen Fragen differenzieren kannst, kannst du es ja auch entsprechend zuordnen. Meine damalige Therapeutin hat zum Beispiel auch gesagt, dass im Psychologiestudium ADHS und auch Autismus quasi gar keine Rolle spielen. Also sie sagte, das wird in so einem kurzen Abschnitt nur abgehandelt und dass die Inhalte, die da gelehrt werden, auch extrem veraltet sind. Was ja aber im Umkehrschluss bedeutet, dass wenn du therapeutisch in dem Bereich tätig sein möchtest, du dir dieses Wissen zwangsläufig selber aneignen musst. Zum Beispiel durch Fortbildungen, die halt auch über das klassische Studium hinausgehen. Und ich glaube, da gibt es so eine riesige Wissenslücke im Bereich Neurodivergenz bei Fachpersonen, gerade in Bezug auf Frauen, gerade in Bezug auf Masking. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe sehr, sehr lange recherchiert, um eine Diagnostikerin zu finden, die sich mit Autismus und ADHS bei Frauen auskennt. Und ich hatte wirklich unfassbar großes Glück. Ich habe ungefähr 3 Monate auf den Termin gewartet. Ich bin dafür auch durch halb Deutschland gefahren, weil tatsächlich in meiner näheren Umgebung wirklich absolut nichts zu bekommen war. Aber das war es mir dann an dem Punkt auch einfach wert, weil ich dann auch einfach diese Klarheit haben wollte, gerade eben, weil mich das auch schon so lange beschäftigt hat. Und die Diagnostik umfasste dann eben 3 Termine. Genau, dafür musste ich dann eben ganz viele Fragebögen ausfüllen und meine Mama hat da auch Fragebögen ausgefüllt und du musst auf jeden Fall wirklich eine ganze Reihe von Kriterien erfüllen, um diese Diagnose auch zu bekommen. Bei mir hat es am Ende dann dazu geführt, dass die Diagnose gestellt werden konnte, eben in Kombination mit ADHS, wobei das natürlich 2 eigenständige Diagnosen sind. Und ich tatsächlich auch einen sehr hohen Masking-Score hatte. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil es gibt extra ja, so Messinstrumente für für das Masking, also wie erheblich du maskierst, zum Beispiel diesen CAT-Q-Fragebogen. Der Score war eben sehr, sehr hoch, was eben bedeutet, ich kompensiere den Autismus so stark beziehungsweise passe mich so stark an, dass man mir die autistischen Merkmale auch überhaupt nicht ansieht. Jetzt muss ich für meinen Teil noch dazu sagen, dass die Symptomatik, wie gerade schon so ein bisschen angedeutet, wahrscheinlich nicht alleine durch Autismus erklärt werden kann, weil da eben verschiedene chronische Erkrankungen mit reinspielen und die teilweise auch einfach eine ähnliche Symptomatik haben. Also am Ende ist es nicht wirklich trennscharf und es gibt auch viele Überschneidungen. So, das eine beeinflusst auch das andere, weil alles auch irgendwie mit dem Nervensystem zusammenhängt und das bei Autismus ja per se schon deutlich sensibler ist und ein bisschen anders funktioniert. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, das ist auf jeden Fall vom Autismus und das ist auf jeden Fall von den chronischen Erkrankungen. Was aber auch ganz spannend ist, weil ich bin tatsächlich gerade dabei, einen Karussellpost vorzubereiten zum Thema Autismus und chronische Erkrankungen, weil autistische Menschen ganz, ganz, ganz häufig chronische Erkrankungen haben und es tatsächlich eine Vielzahl von Studien gibt, die sich eben genau damit beschäftigt haben, also die wirklich untersucht haben, wie viel höher ist das Risiko von autistischen Menschen, chronische Erkrankungen zu entwickeln, unter anderem auch Autoimmunerkrankungen. Und das ist super aufschlussreich, weil man ja immer denkt, also beziehungsweise weil auch zum Teil Ärztinnen und Ärzte dazu tendieren zu denken, ja, also entweder Autismus oder chronisch krank, aber tatsächlich ist das gar kein Entweder-Oder. Das ist ganz, ganz häufig beides. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall konnte dann bei mir, so unabhängig von den chronischen Erkrankungen, auch die Autismusdiagnose gestellt werden, weil die Voraussetzung ja ist, dass die Kriterien schon im Kindesalter erfüllt waren. Und das war eben auch der Fall. Mir persönlich hat diese Diagnose enorm geholfen, mich selber besser zu verstehen, weil einfach ganz viele Dinge, die mein Leben lang keinen Sinn ergeben haben, plötzlich Sinn ergeben haben. Und weil es plötzlich eine Erklärung dafür gab. Ich habe auch erstmal ganz viel Zeit damit verbracht, so rückwirkend Dinge, die ich über Jahre hinweg erlebt habe, neu einzuordnen. Und ich glaube, das befreiendste Gefühl dabei ist auch, dass sich die Perspektive ein bisschen verändert. Also vorher hat man sich vielleicht gefragt, warum kann ich das nicht einfach so? Warum ist das bei mir anders als bei den anderen? Was stimmt denn mit mir nicht? Und daraus wird mit der Zeit eben, ja, immer mehr so Verständnis für sich selbst, weil man eben erkennt, dass es nicht daran liegt, dass man einfach faul oder unfähig ist, sondern dass man die Welt durch das autistische Erleben zum Beispiel einfach anders wahrnimmt. Ich kann auch gerne in einer anderen Folge nochmal so ein bisschen auf die Diagnostikkriterien für Autismus eingehen und da irgendwie nochmal näher drüber sprechen, aber das wird jetzt in dieser Folge komplett den Rahmen sprengen, die ist nämlich schon wieder sehr lang geworden. Und ja, ich glaube, es war auf jeden Fall auch mit einer der persönlichsten Folgen. Ich meine, gut, ich habe erst 3 Folgen hochgeladen, ne? Das ist dann nicht so schwierig, dass das die persönlichste ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, ja, dass es insgesamt eher eine der persönlicheren Folgen sein wird. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr. Also ich freue mich auch generell, dass ihr den Podcast so gut angenommen habt. Ich habe auch gesehen, dass 2 Leute schon 5 Sterne gegeben haben. Also danke dafür. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Also bei Spotify habe ich das gesehen. Ja, wenn ihr ansonsten Themenwünsche oder Ideen habt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne immer bei Instagram schreiben. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal und habt noch einen schönen Tag.